Pinky, Minky, Dipsy.
Klagevoll. Oh, du kennst sie. La.
Po.
Okay.
Ja, Po kennen wir wieder alle, es war klar.
Oha.
Welt da draußen. Wir sind es wieder. Steven Spielberg ist back. Und auch wenn Mo heute da ist, wird er mich nicht aufhalten, dies auszusprechen als Begrüßung. Ich finde das super. Wir sind natürlich wieder Steven Spielberg, der beste Film- und Serienpodcast, ist doch ganz klar. Und wie ausgesprochen ist der Mo da. Ich freue mich. Hallo Mo.
Noch freust du dich. Das kann ich ganz schnell ändern, wenn du so weitermachst.
Willst du das wirklich ändern? Ist dir das ein Bedürfnis, mich weinen zu hören?
Ich weiß es noch nicht, aber die ganze Welt ist immer so schlecht drauf und irgendwann muss ich ja anfangen mitzumachen.
Das Geheimnis ist eben nicht drauf scheißen auf die anderen. Macht man sowieso viel zu selten noch und sollte man häufiger machen.
Ah, das kann ich.
Oder wie siehst du das, Steven?
Ja, sehe ich genauso. Auch ich begrüße natürlich Herr Lucken. Mo Lucken.
Oh Mann, ey.
Ich liebe es. Ich liebe es damit einzusteigen in
das
die Folge.
Das ist ja das Schöne, dass wenigstens du es liebst.
Ja, das ist ja, Hauptsache ich habe meinen Spaß.
Ich kann dem auch viel abgewinnen.
Ich bin auch wirklich fasziniert. Manchmal sind da ganz gute Sachen bei, muss man ja sagen.
Na siehste.
Ja. Zum Beispiel dein skandinavisches alter Ego, Herrn Nströs.
Der war gut.
Fand ich richtig schön. Den fand ich schön. Naja, wir haben uns heute auf jeden Fall mal hier versammelt, zu dritt in dieser Konstellation. Hatten wir, glaube ich, auch eine Weile nicht mehr. Und blicken natürlich wieder darauf zurück, dass Sandro und ich ja böser Art und Weise einen schönen, fiesen Cliffhanger letzte Woche rausgehauen haben. Aber wir waren ja gnädig. Haben wir ja am Dienstag gleich nachgeschoben. Komm. Das kann man doch machen. Jetzt ist natürlich die Frage, hat jemand von euch das Drama schon gesehen noch? Oder besteht das noch vor?
Also bei mir steht das noch vor. Ich hatte eigentlich tatsächlich gar nicht so ein Interesse daran. Ich habe dann so den ersten Bericht dazu gesehen und ich bin halt einfach total angefixt davon, was halt dieser Streitpunkt ist. Wahrscheinlich ist das gar nicht so super speziell, aber ich will es auch nicht vorher wissen, weil mir das irgendwie so ein bisschen die Spannung nimmt. Oder da habt ihr irgendwie Lust drauf. Also das hat mich schon getriggert.
Es ist gut gewählt. Ich sage mal, es ist ja wirklich eine Schwierigkeit, wenn der Film von dieser Prämisse ausgeht, etwas zu finden, wo wirklich jeder sagt, oh, das ist eine knifflige Sache jetzt.
Ja.
Und das ist es. Also es ist schon speziell. Doch. Doch, doch.
Ja, und alleine das, was du jetzt schon wieder sagst, ich muss das eigentlich wissen, aber ich will es nicht einfach wissen, ich will das im Film sehen.
Ja, nee, so macht man es auch ganz richtig, wenn man sich wirklich für die Prämisse, die wir auch erklärt haben, ohne Spoiler erwärmen kann, dann ist das wirklich ein toller Film und gerade für hier Küchenpsychologie-Berg, also ja. Das ist ein gefundenes Fressen. Und Sandro hat mir eingestimmt in dem Ganzen und da sehen wir uns doch. Da sehen wir uns bei solchen Filmen und das ist eine ganz wunderbare Sache.
Na, was sagt denn Herr Molucken dazu?
Ja, also mir geht's genauso wie dir. Mich hat es überhaupt nicht interessiert, als ich es gesehen habe. Ich habe ja auch überhaupt kein Fable für Zendaya, deswegen war das ganz hinten auf meiner Liste. Ich möchte auch gerne wissen, was das so super schlimmer da sein soll, was dann alles, deswegen habe ich mir euch also dieses Special auch nicht angehört und halte mich auch von anderen Kritiken zurück. Ich glaube, ich werde den dann auch mal gucken, wenn er mir zugänglich gemacht wird. Im Moment ist das nicht der Fall.
Ja, so ist es auch geplant gewesen, dass dann wirklich das Special für die Spoiler da ist. Also haut rein, wenn ihr ihn gesehen habt oder wenn ihr euch sagt, nö, gucke ich mir eh nicht an, dann kann ich mir auch anhören, dann auch das.
Ja.
Feel free. My friends. Dann gehen wir einfach mal rein. Wir haben heute ein paar Überschneidungen da, ein paar nicht. Ich lasse mich einfach gerne mal auch berieseln von Sachen, die ich hier geguckt haben sollte. Auf jeden Fall wieder ein Film. Weißt du, wenn ich den mitgebracht hätte, hätte ich gleich wieder Haue gekriegt wahrscheinlich. Was guckst denn du wieder zum Frühstück? Der Titel klingt schon so scheiße. Diesmal war es Steven. Steven hat es mitgebracht.
Ja, gut. Also ich denke, da hast du schon die ein oder andere größere Gurke gesehen als den hier, denn der ist tatsächlich ziemlich gut. Eigentlich wollte ich jetzt einsteigen mit so einem Satz, den so hängengebliebene Mit-40er oder 50er eigentlich nur noch sagen. Und zwar, den habe ich im Fernsehen gesehen.
Ah, also, ich hab mich schon gewundert.
Ja, und zwar tatsächlich einfach Sonntagnachmittag oder lass es ein Samstag, nee, war bestimmt ein Sonntag, vielleicht auch ein Samstag, keine Ahnung, der Fernseher lief und da lief der Film und dann habe ich einfach reingeschaut und bin dann irgendwie hängen geblieben und es hat mich dann auch ziemlich schnell eigentlich gecatcht, weil ich so eine Art von Filme schon mag. Also es geht um Begabt, die Gleichung eines Lebens. Von Mark Webb, der ja mittlerweile den meisten durch die Spider-Man-Filme bekannt ist, ist von 2017. Und hier ist tatsächlich auch ein großer Marvel-Schauspieler mit am Start. Und zwar Chris Evans, der hier den Onkel von Mary spielt. Das ist ein kleines Mädchen, das hochbegabt ist. Und er selbst ist halt so ein absoluter Durchschnittstyp und versucht sie halt irgendwie so durchs Leben zu bekommen und es wird halt ziemlich schnell klar, dass sie halt ja in der Schule völlig unterfordert ist. Sie ist also ein mathematisches Jahrtausend-Genie, muss man ja fast sagen. Also da trägt der Film auch relativ dick auf, wenn sie dann später irgendwo an eine Uni geht und so eine übelst krasse, ultra schwierige Gleichung da als Test dann halt löst. Das ist schon so, weiß ich nicht, ob es wirklich so eine krass intelligenten Kinder gibt. Also die verschlingt halt irgendwelche Algebra und sonst was für Mathematikbücher halt zum Frühstück. Und er versucht die halt irgendwie durchs Leben zu bekommen und irgendwann taucht aber seine Mutter auf, mit der er sich schon vor langer Zeit irgendwie so ein bisschen auseinandergelebt und zerstritten hat. Und die will das Mädel an sich reißen, ist selbst halt auch so eine hochbegabte Frau, die an der Uni arbeitet und deren Tochter, ah, das ist gar nicht, ist das seine Mutter? Ich glaube, das ist seine Schwiegermutter und sie ist die Mutter von seiner Frau, die mittlerweile tot ist. Und seine Frau war halt auch so eine ultra krasse Mathematikerin und seine Schwiegermutter möchte jetzt die Tochter zu sich holen, weil sie halt möchte, dass sie halt auch so ein krasses Obergenie wird und irgendwann mal irgend so eine super Mathe Aufgabe halt löst von diesen unlösbaren Gleichungen, die es da so auf der Welt gibt, die da so umherschwören. Ja, und darum geht's halt irgendwie dieser Konflikt auf der einen Seite, dem Mädel ein normales Leben zu spendieren und auf der anderen Seite das Talent zu fördern. Das ist genau so, wie es klingt und wie man sich das vorstellt, sehr solide inszeniert. Bei den Kritikern so mittelmäßig weggekommen, aber bei den Zuschauern ziemlich gut. Also hat eine 7,6 auf IMDb und ich glaube, das liegt vor allem an Chris Evans und allen voran McKenna Grace, die hier Mary wirklich hervorragend spielt. Also unfassbar gute Jungdarstellerin damals gewesen. Und werden wir zum Beispiel demnächst bei dem neuen Hunger Games Film dann in etwas älterer Version sehen. Ja, also das ist ein wirklich, wirklich solider Film. Wenn man auf so eine Art von Film steht, kann man auf jeden Fall zuschlagen.
Ich mag McKenna Grace, aber den neuen Hunger Games Film werde ich deswegen auch nicht gucken.
Gut, klare Meinung wieder von Herrn Lucken an der Stelle. Ja, ich kann mir das auch vorstellen, bei einem regnischen Sonntagnachmittag den Film auch zu gucken. Also ich bin da, glaube ich, irgendwann schon mal auf irgendeinen Streamer vorbeigescrollt. Das ist was, was einen nicht groß aufregt, was einen ein kleines bisschen bewegt. Und
genau,
ja. Kann man da was machen. Ja. Und ich sehe eigentlich immer gerne Chris Evans.
Also ja, auf jeden Fall. Und in dem Film kommst du auf jeden Fall auch in einem Stück raus, ohne Problem.
Sehr, sehr schön, Steven, diese Rampe, die du mir hier baust für das eine Stück, das One Piece. Ich hatte es, glaube ich, letzte Woche mit Sandro mal kurz angesprochen, was wir so alles gucken und Kram und dass man ja gar nicht weiß, wo man anfangen soll und dass ich unter anderem ja noch in One Piece stecke und sich das ein bisschen zieht. Das habe ich jetzt abgeschlossen mittlerweile und die zweite Staffel ist im Grunde wie die erste. Wer die erste mochte, wird die zweite auch mögen. Mir fällt's halt im Kopf einfach ein bisschen schwer, weil wie viele gibt's von dem Manga über Auf jeden Fall über 1000 Folgen.
Aber ja, also beim Manga sind es, glaube ich, über 100 Bände halt schon. Ich weiß nicht, ob es irgendeine andere Manga-Serie, die so viele Bände hat, aber es ist auf jeden Fall monströs.
Ja. Eiichiro Oda, der das Ganze ja macht, der hat ja auch erzählt, er hat im Kopf ungefähr, wo er hin will, und er ist noch lange nicht fertig. Das heißt, in dem Manga haben sie ja noch nicht mal den Schatz gefunden. Das heißt, wir werden, glaube ich, nie erleben, dass die den auf der Leinwand finden.
Ja, aber da würde ich widersprechen, weil man hat ja zum Beispiel auch bei Game of Thrones gesehen, dass es filmisch auch ein Ende gab, bevor das eigentliche Ende im Buch geschrieben wurde. Also, who knows?
Mag sein. Aber was man ja auch dazu sagen muss, die Serie hat natürlich den Luxus, sich immer so Episoden rauszupicken. Ich habe witzigerweise einen Arbeitskollegen, der in der Manga-Serie ziemlich gut drin ist, den ich immer sagen kann, ja, in der Serie waren sie jetzt dort. Ach so, ja, das kommt da vor. Und ach so, ach, da sind die jetzt schon und so. Also die picken sich halt, die überspringen halt Haufen Zeug und picken sich so ein paar Episoden raus. Und das ist halt cool gemacht. Also das ist... Das ist quietschebunt, das ist mit riesen aufwendigen Sets, das ist auch mit guten CGI, aber auch mit coolen praktischen Sachen. Es sind sympathische Schauspieler irgendwie, das ist alles irgendwie quirlig, durchgedreht, skurril. Das kann man machen. Ich habe aber natürlich als jemand, der von der Manga-Serie gar nichts kennt und auch von der Zeichentrickserie nichts kennt, habe ich ständig halt das Gefühl, oh, das müsste ich jetzt kennen. Ah, das müsste ich jetzt wahrscheinlich kennen. Wenn ich da Fan wäre, dann wüsste ich jetzt, was das vielleicht nochmal cooler wäre, macht die an der Situation oder so. Das Gefühl hat man schon häufig, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Es ist ja auch jetzt nicht der höchste Anspruch. Aber manchmal sitzt man auch einfach davor und denkt sich, ja, ist schon ein ganz schöner Schnulli. Es ist schon wirklich Quatsch jetzt. Aber das ist dieser typische überdrehte Manga-Humor, der da vorkommt und den die halt wirklich mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail verfilmen. Auch hier eben in der zweiten Staffel. Bevor die rauskam, war die dritte ja schon gegreenlightet. Wir werden also noch mehr davon bekommen. Und das kann man absolut machen. Das ist ordentlich. Es hat auch immer mal wieder ein paar coole Gastleute. Ne, David Desmalchian hat hier eine Rolle. Als einer der Widersacher in einer Folge. Wir haben Kate Siegel, die hier eine kleine Rolle über zwei Folgen hinweg hat. Also da lässt man sich schon nicht lumpen. Ich kriege auch immer mal wieder in den Instagram-Algorithmus reingespielt, dass es von diesen hunderten Figuren, die es in dieser Welt gibt, ja auch manchmal Schauspieler gibt, die da anscheinend wie Faust aufs Auge passen, wo sich Fans schon wünschen, ja, die soll den spielen und so weiter und so fort. Also da ist schon viel in der Community los. Ich glaube auch viele Fans von One Piece können der Serie, dieser Verfilmung hier auf Netflix was abgewinnen und das ist okay. Also das ist wirklich... In Serie gegossener Jahrmarkt. Da gehst du hin, das ist ganz witzig, das ist nichts Substanzielles und dann gehst du halt wieder nach Hause.
Also ich finde halt ein großer Pluspunkt der Serie, ich habe die zweite Staffel zwar noch nicht gesehen, aber das ist ja dann hier nicht anders als in der ersten, ist halt einfach sozusagen der Hauptdarsteller in Yaki Godoy, der ist halt perfekt gecastet für die Rolle. Absolut. Also das ist wirklich... Da haben die ein richtiges Fundstück eingebaut. Also das ist, der ist wirklich gut für die Rolle.
Ja, also das ist, ich glaube, ich sagte es beim Review der ersten Staffel, den kannst du halt auf den Kopf scheißen und der bedankt sich für den schönen Hut. Das ist wirklich eine wunderbare Sache. Der hat so eine Spielfreude und das merkst du dem auch an, dass der richtig Bock hat. Und Heidewitzka, der ist ripped as fuck. Alter, der hatte irgendwie in irgendeiner Folge mal, rennt er halt oberkörperfrei rum. Da dachte ich mir, oh, wo kommt das jetzt her? Weil das sieht eigentlich aus wie so ein kleines Lauchärmchen. Aber nee, der macht dich kaputt, Junge. Sag ich dir. Krasser Typ. Ja, also One Piece Staffel 2 kann man machen. Dritte wird sicherlich ähnlich. Ihr wisst doch Bescheid.
Also ich glaube, bei den meisten Reviews und zumindest bei dem, da können wir Berg auf jeden Fall vertrauen. Definitiv. Wem ihr nicht vertrauen solltet, ist auf jeden Fall Samuel Bateman. Also wenn jemand Bateman mit Nachnamen heißt, dann läuten bei mir sowieso schon alle Alarmglocken. Ich habe Vertrau mir, der falsche Prophet geschaut. Das ist eine Doku-Serie, die im Grunde genommen eine Fortsetzung ist zu der Doku-Serie Sei lieb, bete und gehorche. Die gab's vor 3 oder 4 Jahren, die habe ich damals auch gesehen und auch reviewed. Damals ging es um den Aufstieg von Warren Jeffs in der FLDN-Sekte. Das ist so eine ganz krasse Mormonensekte, wo auch Polygamie erlaubt ist. Und damals ging es halt darum, ihn halt ja sozusagen zur Strecke zu bringen. Der ist dann auch im Knast gelandet. Das wird auch immer mal wieder hier in der zweiten Staffel, zweite Staffel im Geiste, aufgegriffen, denn hier geht es um den besagten Samuel Bateman, der sozusagen seine Position als Prophet einnimmt und dem, wenn man den Typen sieht und wie er redet und sich verhält, wo man sich wirklich fragt, wie können die Leute oder die Frauen vor allem diesem Typen folgen, das ist der absolute Wahnsinn. Da sieht man wieder, was halt Glaube halt auch anrichten kann, weil ich sag mal so, der ist nicht sexy und er ist meiner Meinung nach auch nicht sonderlich charismatisch, aber anscheinend hat er doch irgendwas, was die Leute ihm folgen lässt. Also es ist wirklich abgefahren. Und diese Doku, die ist so aufgebaut, dass wir Christine und Tolga dabei beobachten, wie die sich in diesem kleinen Örtchen niederlassen, um sich dort einzuschleusen und ja da sozusagen undercover zu gehen und Material zu sammeln, um ihn halt zur Strecke zu bringen. Also die geben halt sozusagen vor, total interessiert daran zu sein und einfach deren Interesse einfach an dem Leben zu haben, das halt näher kennenzulernen. Und die werden dann auch richtig als Freunde dort mit aufgenommen. Und das ist dann natürlich auch hinten raus dann heikel, weil auch die ganzen Frauen den beiden halt vertrauen, aber die halt hinten raus ja deren Misstrauen auch missbrauchen, weil sie ja Samuel zur Strecke bringen und einige von den Frauen lieben ihn halt wirklich. Also und wissen halt nicht, dass ihnen das nicht gut tut, weil die halt so verblendet sind von ihrer Situation. Und das halt mit anzuschauen, das ist schon teilweise wirklich echt bitter. Und ich habe es ja erwähnt, es geht halt um Polygamie. Er hat also über 20 Frauen aus diversen Altersbereichen und einige davon halt auch im minderjährigen Bereich. Und dementsprechend geht es am Ende darum, ihm irgendwie nachzuweisen, dass er halt pädophile Aktivitäten tätigt. Und das ist gar nicht so einfach, das halt wirklich wasserdicht nachweisen zu können. Und das ist halt ein Großteil der Serie. Also das Einzecken in diese Sekte und das Sammeln von Material und ihm halt irgendwie ans Bein pinkeln zu können. Und das ist wirklich krass. Das ist spannend. Und ich finde es absolut faszinierend, wie man so eine Doku überhaupt drehen kann. Also das funktioniert ja auch nur, wenn man halt so einen narzisstischen Typen wie Bateman halt hat, der halt denkt, er wäre ein Prophet, der es vermutlich auch selbst irgendwo glaubt und der sich halt Tag ein, Tag aus filmen lässt. Also es ist wirklich absolut krass. Also ich fand die packend. Wer auf das Thema steht, der muss sich das auf jeden Fall anschauen. Die ist super. Vertrau mir, der falsche Prophet.
Die habe ich auf der Liste, denn das andere, wie hieß die nochmal, sei lieb und bete?
Nee. Ja, sei lieb, gehorche und bete.
Ja, die war super. Ich frage mich ja auch immer, warum passiert das, aber Menschen sind halt so, die wollen gerne an Hand genommen werden und wenn es dann der Falsche tut, gehen sie trotzdem oftmals ja sehr lange mit, bevor sie merken, da ist ein Problem. Und gerade wenn es um Religionen geht, also nichts ist stärker als der Glaube an etwas, leider, ne?
Ja, das macht ja auch diese Sektengeschichten halt so faszinierend, weil du dich dann halt immer fragst, ob von außerhalb, wie kann jemand, der da drin steckt, nicht das Offensichtliche sehen, aber so tickt das halt nicht. Das sind völlig krasse Gruppendynamiken, Abhängigkeiten, Co-Abhängigkeiten und sowas, die da einfach psychologisch eine Riesenrolle spielen.
Du sitzt vorm Fernseher und schaust dabei zu, wie dieser Typ sich in den Raum setzt, wo 20 Frauen um ihn rumsitzen und der seine Lesung macht und denen irgendwas beibringt und die an seinen Lippen hängen und du dich wirklich fragst, wie kann das sein? Wie funktioniert das? Und man ist komplett verstört eigentlich davon, wie sowas passieren kann. Und vor allem dann auch die Zerrissenheit von den beiden zu sehen, die halt immer, wie heißt es, gute Miene zum bösen Spiel machen müssen. Also das ist wirklich krass. Also absolut sehenswert. Und die ist auch nochmal besser bewertet als die erste Doku, die ja auch schon sehr gut war. Also gebt's euch, es lohnt sich.
Absolut sehenswert war jetzt mein Übergang. Ja. Muss ich natürlich nutzen. Absolut sehenswert ist der nächste Film leider nicht. Es ist schon mal immer kein gutes Zeichen, wenn ein Film einfach so aufploppt. Auch wenn es bei Apple ist, wo die Leute ja immer noch behaupten, die machen nur Qualität. Dem ist ja schon länger nicht so. Also wenn man mal kritisch sein darf, da geht auch eine Menge Geld einfach an der Tapete. So geschehen hier. Jonah Hill hat Geld bekommen, einen zweiten Film zu machen. Sein 90s-Film war ja auch sehr gut. Und hat aber mit diesem hier gar nichts zu tun und auch gar nichts gemein. Denn der hier, also ich hätte den gerne gemocht. Der hatte alle Voraussetzungen, guter Film zu sein. Wir mögen alle Keanu Reeves. Es gibt hier jede Menge andere Stars, die mitmachen, die hier auftauchen. Cameron Diaz ist dabei. Jonah Hill leider selber auch. Das ist nicht so, war keine gute Idee. Und wenn man dann so ein gutes Cast hat und guckt als nächstes auf die Laufzeit, dann weißt du schon, oh, das ist eine Torte. Und zwar keine Torte mit Sahne, sondern eine kleine braune Torte mit den Fliegen oben drauf. Das schafft mit Abspann 83 Minuten. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Es sei denn, man heißt
Steven und guckt gern kurze Filme.
Ja, genau. Und man verkauft es als solches. Also das hier ist, glaube ich, bisher gehört es auf jeden Fall zu den schlechtesten Filmen, die ich bis dieses Jahr gesehen habe. Der ist jetzt nicht so schlecht, dass ich wahrscheinlich Ende des Jahres noch weiß, dass der überhaupt existiert, weil dafür ist er einfach zu nichtig. Das ist ein ganz schwaches Drehbuch. Es soll wohl humorisch sein. Ich finde es leider überhaupt nicht witzig. Der Film bedient sich so abgedroschener Witze über Cancel Culture, wie die Leute jetzt gerade damit umgehen, und versucht so ein bisschen pseudo-intelligent daherzukommen, so von wegen, ah ja, das ist gerade ein aktuelles Thema. Und nee, ist es leider nicht, zumindest nicht so, wie du da rangehst. Die für mich wirkt das Ganze auch so, also die Optik ist, ich glaube, die Optik sollte so sein, dass das Ganze nicht teuer aussieht. Das tut's da nämlich auch, aber was, und das kann ja auch manchmal charmant sein, aber die Regieleistung hier ist halt schwach. An vielen Stellen habe ich so das Gefühl, da werden die Leute gar nicht geführt, sondern dass da vielleicht sogar noch irgendwas im Bereich Impro stattgefunden hat, dass da vielleicht die Texte nicht richtig ausgeschrieben waren, weil also weder die geschriebenen Texte noch die Leute sagen, sind halt irgendwie besonders gut. Und es fallen halt einem so ein paar Entscheidungen auf im kreativen Bereich, die einfach von der Story ablenken. Und die Story ist nicht dick genug, dass da man noch eine Ablenkung ertragen kann. Keanu Reeves versucht ja wirklich, seinen Menschen Mögliches zu machen, aber der hat ja auch nur drei Gesichter. Und er läuft ja halt, also die Geschichte ist, dass ihm ist bewusst, dass er ein schlechter Mensch ist und er muss jetzt oder möchte jetzt halt eben auch, er ist ein Hollywood-Star und er hat sehr viele Probleme und er möchte sich seiner Vergangenheit stellen und möchte Buße tun. So. Und geht dann so, wie man das ja von anderen Filmen auch kennt, so von Tür zu Tür und sagt, ich war ein Arsch, kannst du mir verzeihen, ich bin dies, ich bin das. Und dabei trifft er auf allerhand Leute, die auch Schauspieler, die wir sehr gerne sehen. Und Matt Boomer macht hier einen guten Job. Also auch, das ist alles fein. Aber es ist nicht witzig genug für eine Komödie. Es ist nicht Drama genug, um als Drama dazustehen. Es hat halt so überhaupt keine richtige Substanz. Und dann ist es alles so oberflächliches Wischiwaschi, weil er kriegt auch gar nicht so richtig viel Gegenwind für das, was er wohl früher alles so gemacht hat. Es ist nicht Satire, es ist nicht Drama, es ist nicht relevant, es ist langweilig, ist auf Apple, könnt ihr gucken, wenn ihr ein Abo habt, aber dafür braucht ihr auf jeden Fall keins abschließen.
Also ich mache hier auf jeden Fall mal den IMDb Steven wieder 4,5 von den Zuschauern, also da auch schon mal hart abgestraft und Metascore von 37. Also das Ding kriegt auf jeden Fall richtig Prügel. Ich hatte damals den Trailer gesehen und dachte nur, ja, das könnte durchaus was sein, weil ich sag mal, nur durch den Trailer lässt sich jetzt noch nicht darauf schließen, dass das so eine Gurke ist, aber du hast ja im Vorfeld gesagt, ist zwar also aktuell und wir können
den beste, ja? Wenn der beste Schauspieler in so einem kleinen Film Martin Scorsese ist, mehr brauchst du dann einfach nicht sagen.
Ja. Also. Ja.
Du Du hast uns auf jeden Fall gewarnt.
Hatten wir ja unlängst. Hatten wir unlängst da bei Taxi Driver mit seiner kleinen Nebenrolle. Da hat er ja einen guten Job gemacht. So ist es nicht. Aber was ich mich frage ist, ich meine, Cameron Diaz hat über 10 Jahre sich verabschiedet vom Schauspielbusiness. Ich meine, die war jetzt früher kein Garant für einen geilen Film, aber die hatte schon so Ende 90er, Anfang 2000er eine Phase, wo die halt schon nur in Krachern irgendwie so mitgespielt hat, also zumindest was den Erfolg anging der Filme. Mhm. Und dann macht die so eine elendlange Pause und dann kommt die letztes Jahr für Back in Action diesen Schrott wieder und macht jetzt den hier. Also die ist jetzt nicht so mit dem glücklichen Händchen da gesegnet.
Die nimmt einfach ein Filmangebot an, wenn sie in ihrem Haus mal wieder irgendwie eine Garage bauen will oder das Dach ist undicht oder so. Dafür langt das ja. Und die meisten Schauspieler sagen ja auch immer, sie gucken sich ihre eigenen Filme nicht an. Und du kannst ja durchaus Spaß am Set haben, wenn da so viele bekannte Gesichter sind und das Essen ist gut. Also wenn die mich fragen würden, würde ich da auch mitspielen. Da habe ich auch jetzt kein großes Problem.
Ja, das stimmt. Das ist eine Sichtweise. Das kann man schon so machen, glaube ich.
Tja, also irgendwie durch die Pause ist Cameron Diaz, das war ja auch wie so ein Fall, aufgestiegen ist sie nicht. Aber wer es geschafft hat, ist Reggie Dinkins.
Mhm. Ja, da wirst du noch ein bisschen ausholen müssen. Ich glaube, das haben noch nicht so viele realisiert, dass es eine Serie gibt, die heißt The Fall and Rise of Reggie Dinkins.
Nicht? Ach nee. Mensch.
Bin ich mir ziemlich sicher.
Auf Wow jetzt zu sehen, in den Hauptrollen Tracy Jordan und Daniel Radcliffe.
Ich würde sagen Tracy Morgan, aber das ist nur meine Meinung.
Was habe ich gesagt? Tracy Jordan, ne? Naja, gut. Nah dran, ich würde sagen, das geht noch durch, so gerade so, oder?
Ja, okay. Ja, okay. Mhm.
Tracy Morgan natürlich, der hier auch einfach mal direkt sozusagen den gleichen Charakter wie aus 30 Rock nochmal auflegt. Generell kann man halt sagen, dass die Serie, die in einer Art Mockumentary-Stil gedreht ist, stark von 30 Rock beeinflusst ist. Es geht um den namensgebenden Reggie Dinkins, der war mal ein Football-Star, gespielt von Tracy Morgan. Der ist nach einem Glücksspielskandal halt ganz tief gefallen und eigentlich bei allen in Ungnade gefallen. Hatte aber bis dahin so viel Geld gescheffelt, dass er jetzt trotzdem in einer riesen Villa wohnt und irgendwie will er halt raus aus diesem Loch. Und dazu engagiert er den exzentrischen Filmemacher Arthur Tobin, gespielt von Daniel Radcliffe, der eine Dokumentation über sein Comeback drehen soll. Und das beobachten wir, ja. Und dabei passieren allerhand lustige Dinge, interessante Dinge, spaßige Dinge. Aber ich muss sagen, das große Vorbild wird halt zu keinem Zeitpunkt erreicht. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite hatte ich trotzdem meinen Spaß mit der Serie, weil ich mag diesen Charakter, den Tracy Morgan schon damals gespielt hat und auch hier wieder spielt. Das macht mir einfach Spaß, dabei zuzusehen, wie er halt seine blöden Dialoge da teilweise aufsagt oder irgendeinen coolen Spruch auf einmal aus dem Nichts bringt. Das sind dann so diese kleinen Gags, die am Rande passieren oder oft auch, wenn ein Dialog zu Ende ist und dann noch irgendwas im Hintergrund passiert. Also nicht so Naked Gun-dödelig, sondern das ist ein anderer Humor. Und wie gesagt, wenn man 30 Rock gesehen hat, dann weiß man ungefähr, in welche Richtung das geht. Und ich hatte damit definitiv meinen Spaß. Es gibt auch ein paar richtig gute Lacher. Also es gab ein paar Folgen, wo ich dann ja lange Zeit das irgendwie nur unterhaltsam fand und mal hier und da ein bisschen gelächelt habe und dann kommt so dieser eine Gag, der mich dann irgendwie richtig weghaut. Und deswegen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Mo, was sagst du?
Ja, ich bin noch so ein bisschen gemischter Gefühle. Also erstmal habe ich es nicht beendet bisher. Es sind 10 Folgen. Die gehen alle nur 20 Minuten. Also eigentlich kann man das an einem Nachmittag gucken. Aber es ging mir zu sehr auf den Sack, um es an einem Nachmittag zu gucken. Also ich brauch so nach, also 2 Folgen am Stück ist das Max. Als Essensserie eignet sich das dann für 5 Tage und da sind wir noch nicht durch. Was ich mag, ist halt eben, man muss Tracy Morgan in seiner Rolle, du musst ihm einfach verzeihen, dass er tatsächlich, er ist ein Spiegelbild von dem Typen, den er bei 30 Rock spielt. Und ich hätte es wahrscheinlich besser gefunden, wenn es einfach eine Weitererzählung von diesem Typen gewesen wäre. Dann wäre es nämlich ehrlicher, weil, das muss man auch mal ganz klar sagen, Tracy Morgan kann er nicht anders als das. Also mehr, vielleicht hatte er mal ein Repertoire, das ist jetzt halt nicht mehr da. Und dann ist das schwierig. Die meisten Gags hast du alle schon mal gesehen. Das macht sie nicht unbedingt schlecht, weil du dich daran erinnerst, dass du die kennst und dann magst du die auch. Ne? Das ist wie ein gutes Bier oder eine Bratwurst oder was auch immer. Aber es hat halt wirklich überhaupt nichts, was alleinstehend ist. Also nichts, wo du sagst, also deswegen gucke ich jetzt weiter. Wir könnten jetzt nach, ich glaube, wir sind bei Folge 6, wir könnten auch einfach aufhören und es würde mir nicht wehtun, weil ich ihn nicht vermissen werde. Das ist bei anderen Sendungen, wie bei 30 Rock zum Beispiel, ist das anders. Oder meine Lieblings-Mockumentary eben mit Parks and Recreation. Da willst du die ganze Zeit dabei sein, du liebst die alle so und du willst sehen, was sie machen. Das passiert hier nicht. Daniel Radcliffe ist immer so ein bisschen Hit and Miss. Mhm. Auf der einen Seite verstehe ich, warum der das hier macht. Hier kann er wieder lustig sein. Und ich würde ja auch, also ich denke mal, der kriegt gar nicht viel angeboten, ne? Der hat halt immer noch das Harry Potter Gesicht und kriegt wahrscheinlich nicht viel angeboten und ist dann aber durch den Harry Potter Fame in der Lage, dass er sich auch da nur das rauspickt, wo er wirklich Bock hat. Hier hat er bestimmt einen lustigen Dreh gehabt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist aber nicht so, dass der wirklich komödiantische Perlen hier rauspupst oder sowas. Man wobei kann es nebenbei gucken.
Wobei ich bei ihm schon das schmulzen. Gefühl hatte, ja, okay, jetzt, ja. Sind wir völlig in Delay gefangen. Jetzt, dann bleibe ich mal kurz da. Harry Potter ist zwar eine Rolle, die ihn sehr geprägt hat, aber ich finde schon, oder hatte das Gefühl, der hat sich ganz gut daraus manövriert. Der hat ja auch viele abgefahrene Sachen gemacht, ne? Man denke nur an sowas wie Horns oder Swiss Army Man oder solche Geschichten, die sind ja schon sehr weit weg davon. Da hatte ich schon das Gefühl, dass er sich ein bisschen von der Rolle emanzipiert hat.
Nee, das tut er auch, aber er ist ja halt einfach auch so ein Lauchminister. Und das alleine macht ihn nicht lustig. Und die Rolle, die sie dem Typen da, also die sie ihm da hier geschrieben haben, den Tobin Hopper, der halt ähnlich verkackt hat, wie es Reggie Dinkins auch gemacht hat, das ist so ein, zweimal lustig, aber dann, Freunde, dann reicht's auch, dann können wir erstmal weiter vorangehen. Insofern, ich bleib dabei, also das ist solide Comedy fürs beim Essen, aber wenn man dann einfach aufhört, das zu gucken, oder es gibt eine zweite Staffel, kann ich euch nicht mal sagen, ob ich das weiter gucken würde.
Also ich verstehe auf jeden Fall, was du damit meinst. Es gibt wenige Gags, die für sich alleine stehen und die so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal ausmachen. Ich habe es ja vorhin ein bisschen angedeutet. Für mich gab's immer mal den ein oder anderen Gag, die kommen aber zu selten. Diese richtig guten und eigenständigen Gags. Wobei das ist das erste Mal, wo es mich absolut aus den Latschen gehauen hat, ist, wo sein Sohn sagt, also halt mit dem Nachnamen ist das schon echt schwierig, vor allem im Footballteam. Und dabei habe ich einen Mitspieler, der heißt Osama Epstein. Und da habe ich mich einfach weggeschmissen.
Ja, doch, da sind ein paar kleine Gags, sind auf jeden Fall dabei und die kommen auch. Und man muss halt, das ist ja die Art Comedy, so ähnlich wie bei 30 Rock. Die Dinger kommen so schnell, dass du das durchaus auch ein-, zweimal gucken kannst. Ne, bis du dann alles mitkriegst oder sowas. Aber es ist halt noch nicht auf dem Niveau. Aber trotzdem, also ich gehe davon aus, wir gucken das zu Ende und Steven wird mich bestimmt dann belehren, wenn erst Staffel 2, 3, 4, 5, 6, 7 rausgekommen sind, wie geil das ist. Manchmal muss man ja später anfangen, so ist das halt manchmal.
Wir werden das herausfinden. Wir werden das herausfinden.
Ja, ich habe auch was herausgefunden, nämlich wie meine eigene Meinung zu The Bright ist, die nicht ja auf meiner Liste hatte, letztes Jahr schon auf meiner Liste hatte und dann wurde er ja kackfrech verschoben und deswegen konnten wir auch in unserem Frankenstein-Special nicht darüber reden und dass ich euch hier gerne nochmal ans Herz lege, weil es ein hervorragendes Special ist, aber jetzt habe ich The Bright gesehen.
Das ist ja so eine Multibrücke jetzt, weil zum einen geht's ja um so klassische Filmmonster, zum anderen geht's um Bräute. Haben wir heute alles noch im Gepäck.
Ja, klassisches Filmmonster, genau, also The Bride, haben wir ja schon drüber geredet. Ich wollte nur kurz meinen Nachschlag geben. Ich fühle vieles von dem, was andere Leute auch fühlen. Ich wollte den unbedingt großartig finden, weil ich mir schon gedacht habe, Maggie Gyllenhaal wird hier was anderes erzählen. Und mit Jesse Buckley und Christian Bale hat sie zwei Schauspieler, die einfach auch richtig, richtig gut sein können, wenn sie das wollen. Und jetzt mangelt es hier an dieser fokussierten Erzählung. Und es mangelt an visuellen oder es ist ein visuelles Durcheinander. Ich finde viele Sachen wirklich, wirklich schön und stilvoll. Und dann ist es aber so verschachtelt und das Drehbuch will so viel mehr und man merkt, und das weiß man jetzt ja im Nachgang, dass ihr da sehr viel reingehackelt wurde und ihr Originalcut ist nicht das, was wir jetzt im Kino sehen, sondern da ist sehr viel gestrichen worden und umgesetzt und dies und das. Bis hin zu, sie war am Ende gar nicht mehr dran beteiligt, sondern das haben andere Leute gemacht. Sie selber ist ja auch nicht ganz happy damit. Das merkt man leider. Und ich hätte mir hier wirklich gewünscht, dass sich jemand was traut und sagt, wir haben jetzt der Frau das Geld gegeben. Und die hat einen tollen Cast und Jessie Buckley wird gerade von links auf rechts gelobt. Dann lass die Frau doch einfach mal machen. Das haben sie halt leider nicht. Irgendwelche Produzenten haben drin rumgehackelt und deswegen wirkt das Ganze wie so ein unkonzentriertes Drehbuch, möchte ich mal sagen. Weißt du, du hast vorne angefangen und weißt ganz genau, wo du hin willst und dann verlierst du dich in diesen ganzen Handlungssträngen. Es sind zu viele. Es gibt Mafia-Handlungsstränge in dem Frankenstein-Film. Why the fuck? Ja, wir sehen auch zwei Cops dabei zu, Detectives, die dann versuchen eben die unsere beiden Hauptcharaktere zu fassen. Das ist so blöd, die sind so dünn geschrieben, dass wir gar nicht genau wissen, warum die das machen und dann wirkt es auch nicht gut. Und am Anfang kommt dann halt dieses, ich liebe Fever Ray, ist eine der größten Künstlerinnen, die es gibt. Und ihre Songs, die sie für den Film gemacht haben, ist auch spitzenmäßig. Aber wo sie im Film platziert sind, macht es überhaupt leider keinen Sinn, weil es wirkt ja noch gar nichts. Wir haben die Frau kaum kennengelernt, dann sehen wir sie schon tanzen und dann sollen wir schon A und O machen. Und dass das so wilde Musik ist, sondern das alles im Stil der 20er und 30er Jahre, das ist halt leider, das ist zu dolle. Zu doll, zu schnell am Anfang. Und dadurch wirkt es dann nach hinten raus ein bisschen leblos, weil so ein Musikdings kommt ja gar nicht wieder den ganzen Rest des Films. Und dann ist das irgendwie komisch und hat leider so ein bisschen Joker 2-Vibes bei mir reingebracht. Es wird auch versucht, so einen tiefgründigen Meta-Kommentar hier zu platzieren zum Patriarchat und generell zur Frankenstein-Geschichte, nämlich in der Form, dass unser Hauptcharakter Jesse Buckley ist die Reinkarnation von Mary Shelley als Dark Version, als Goth Version, die einfach durch den Film immer permanent behauptet, das ist die Geschichte, die sie mich nicht erlaubt haben zu schreiben im Original. Dafür gibt es natürlich keinerlei Beleg. Sich heutzutage hinzustellen und zu sagen, na, die als Frau wollte bestimmt was ganz anderes schreiben, ist natürlich auch Quatsch. Die wusste schon mit ihrem Mann, der auch Schriftsteller war, ganz genau, was die Leute wollten. Und damals hat man eher nochmal die Leute bedient und dafür hat sie ein Meisterwerk geschrieben. Da braucht es jetzt nicht irgendwie das Narrativ, ja, hättet ihr sie mal gelassen, dann hätte sie zweiten Teil geschrieben. Das ist halt irgendwie blöd. Und davon lebt dieser Film, dass sie ständig mit sich selber redet, was sie geil macht. Jessie Buckley kann auch zwei und kann wahrscheinlich auch fünf Personen auf einmal spielen. Das macht sie geil. Am Ende fand ich halt alles ein bisschen dünne. Ich würde mich über einen Director's Cut freuen, wo sie machen darf, was sie machen wollte. Vielleicht gibt's auch ganz viele Deleted Scenes oder so, dass jemand eine alternative Schnittfassung davon herstellt. So ist das Ding leider nicht gut genug für irgendeine Liste. Außer der Liste, dass ich es abhaken kann, weil jetzt habe ich es endlich gesehen.
Sie. Ja, das stimmt. Also ähnliche Dinge haben wir damals ja auch gesagt, Sandro und ich, als wir drüber sprachen.
Ja.
Das ist wirklich ein bisschen unausgegoren in seinen ganzen Richtungen, in die der Film immer wieder springt. Das ist zwar, wenn du das alles so zusammennimmst, ein ganz schön wilder Ritt, aber der ist halt, dem fehlt so ein bisschen eine Richtung. Und Sandro hat ja vor allen Dingen insbesondere genauso wie du diesen Detective-Plot kritisiert, auch zu Recht, weil das muss gar nicht mit reingeklebt werden.
Ja, weil naja, das ist dann auch so wieder dieses Ding, ne? Sie läuft da rum mit jemandem, sie wird nie ernst genommen, sie wird nie wahrgenommen. Warum muss ich denn jetzt dann zwangsläufig immer wieder diese Patriarchatsnummer da drin haben? Die lenkt mich doch nur davon ab, was das Monster, das weibliche Monster, mit dem männlichen Monster in diesem Film eigentlich tun sollten und vereinen sollten. Da muss man auch nochmal sagen, das männliche Monster, also sprich Christian Bales Charakter, im Grunde kannst du den rausstreichen, der hat ja auch nichts zu tun. Und nee, das ist dann irgendwie alles dünn.
Naja, schade.
Yes.
Ja, wenigstens haben wir eine fantastische Jessie Buckley bekommen. Das entschädigt schon für sehr viel.
Ja, auf jeden Fall. Das hat sie super gemacht, dass Jessie Buckley immer gucken gehen.
Das klingt jetzt auf jeden Fall nicht nach einem großen Fehler, den du da gemacht hast, den trotzdem noch zu gucken.
Nein.
Aber
Es ist auf jeden Fall überhaupt kein großer Fehler, große Fehler, also Big Mistakes zu schauen. Jetzt auf Netflix zu sehen, ist auch in den Charts tatsächlich drin. Ich weiß nicht, wo er jetzt aktuell steht oder die Serie. Als ich geguckt habe, war es Platz 7. Unter anderem dem Kopf von Dan Levy entsprungen. Und Dan Levy liebe ich ja seit Schitt's Creek. Das war ja so sein, ja, sein Durchbruch, wenn man es mal so sagen möchte, oder sein erstes großes Ding. Und nach Schitt's Creek ist das jetzt die nächste größere Serie. Und die hat er, wie gesagt, mitgeschrieben. Und um mal einen Faden aufzunehmen, den wir vorhin mit Reggie Dinkins schon gelegt haben, auch hier spielt er im Grunde genommen den gleichen Charakter wie aus Schitt's Creek, halt nur in einem anderen Setting. Und zwar geht's am Ende um ihn. Er spielt Nicky, einen leicht überforderten Pastor einer kleinen Gemeinde. Und er hat eine Schwester, Morgan, die ist Grundschullehrerin. Und die beiden dümpeln so durchs Leben. Und seine Schwester, die ist halt auch immer mal für den einen oder anderen kleinen Fehltritt durchaus bekannt. Und während die ein Geschenk für die dahinscheidende Großmutter besorgen, klaut sie eine Kette in so einem kleinen unscheinbaren Laden. Und das hat dann zieht einen riesigen Rattenschwanz nach sich, denn das ist ein total wertvolles Armband gewesen, was ein Kleinganove dort platziert hat, weil er dachte, dass kein Mensch das kauft oder denkt, dass das irgendwas Wertvolles wäre. Und sie legen das dann der scheidenden Großmutter um den Hals, die wird beerdigt und dann werden sie halt von diesem kleinen Kriminellen verfolgt und müssen das Ding halt irgendwie wieder beschaffen. Das ist nur der Auftakt zu etwas, was komplett ausartet. Also es geht halt praktisch von der kleinsten Stufe der Kriminalität. Sie klaut dieses Collier aus Spaß. Dann kommt der kleine Handlanger, der versucht, das Collier wieder einzutreiben. Der arbeitet für einen russischen Ganoven, der schon ein ganz gutes Leben für sich hat, der auch in einem richtig guten Haus wohnt, sage ich mal, in einer Villa. Und über ihm gibt's aber noch ein paar weitere Stufen. Und so eskaliert das durch halt blöde Fehler, die gemacht werden, immer weiter nach oben. Und das gipfelt dann wirklich in der vorletzten Folge mit einem Ende, wo ich so dachte, wow, wo kommt das denn jetzt her? Also das hat mich auf jeden Fall ziemlich gut getroffen. Also nicht betroffen, sondern wo ich so dachte, wow, okay, krass. Und bis dahin ist das halt einfach total unterhaltsam, weil, wie gesagt, ich mochte Dan Levys Charakter in Schitt's Creek halt schon total und er spielt das hier wieder genauso. Der Humor ist sehr ähnlich. Und wenn ich die Serie noch genauer beschreiben müsste, vor allem jetzt mit dieser Crime-Komponente, dann würde ich sagen, das ist eine Mischung aus Schitt's Creek und Barry. Und da ich beide Serien liebe, kann man sich jetzt schon vorstellen, wie ungefähr diese Serie hier aussieht oder aussehen könnte. Erreicht beides nicht ganz, aber ist auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Und Also ich hatte ultra viel Spaß. Die beiden haben eine absolut mega Chemie miteinander. Das macht's halt auch aus, gerade wenn man da so als Protagonisten-Duo ja die ganze Zeit mehr oder minder im Mittelpunkt steht. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Big Mistakes ist super. Mhm.
Da dachte ich mir schon, dass du da gleich zuschlägst, als ich das Thumbnail gesehen habe. Ich habe mich noch ein bisschen zurückgehalten. Aber wenn Reggie Dinkins durch ist, brauchen wir ja noch eine Essensserie und dann wird das wahrscheinlich mal getestet.
Ja, ja, das ist auch relativ kurz mit so 30 Minuten Folgen. Mhm.
Also erst ich gehöre ja noch zu denen, die sich. Entschuldige, ich gehöre ja noch zu denen, die sich von Schitt's Creek immer noch nicht haben umstimmen lassen. Also es hat noch nicht Klick gemacht.
Ja, was soll ich dazu sagen? Halt,
wann das passiert, ob es noch passiert.
Ich steige damit ein. Also ich erst hattest du mich so ein kleines bisschen. Weil ich mag das, wenn solche, solche Eskalationsspiralen immer absurder werden. Das finde ich schon ganz geil. Aber ich lasse das nach den abschließenden Worten von dir auf jeden Fall aus, weil weder, dass ich Schitt's Creek besonders cool fand, noch Barry und vor allen Dingen nicht seine Figur in Schitt's Creek. Also mit allen dreien davon kann ich nichts anfangen. Beide Serien abgebrochen. Nee.
Alter, wie man Barry abbrechen kann, das ist mir immer noch ein absolutes Rätsel. So eine Überserie, ey.
von Anfang an durchgequält. Ich glaube, 3 Staffeln habe ich ja geguckt und es ging nicht mehr. Ich konnte es nicht mehr gucken.
Unfassbar.
Also,
ich hätte es gerne gemocht.
Ich mochte es auch. Ich mochte Barry sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht. Hat ein paar richtig, richtig geile Folgen. Ein bisschen so, ab und zu ist auch ein bisschen die Luft rausgegangen, aber das hat auch viel Spaß gemacht. Aber Steven, hast du mal Mr. In Between gesehen?
Nee, ich überlege gerade, ob mir das was sagt, Mr. In Between.
Ich würde mich erinnern, dass ich schon mal drüber geredet habe, und solltest du das nicht wahrgenommen haben, weil du oft nicht zuhörst, dann rate ich dir nochmal sehr dringend, dass du Mr. In Between guckst auf
das
Disney.
Das kann gut sein, ne? Ja, kann gut sein.
Weil das ist dann, das hat mehr Barry-Touch,
ja,
weil Crime, aber es hat auch guten Humor.
Alter, die Serie steht bei 8,7.
Ja,
bei
IMDb. Die ist brillant. Ja, die ist brillant. Die kann man auch zweimal gucken. Guckst du mal erstmal einmal und dann sehen wir weiter.
Man sollte mit dem ersten Mal gucken anfangen, also bevor man das zweite Mal guckt.
Genau. Das ist immer sehr, sehr hilfreich dann, ja.
Ja, krass.
Vielleicht habe ich dir ja damit einen Tipp gegeben, der deine Fernsehabende schöner macht.
Ja, na, das Problem ist ja auch, dass ich dummerweise meine Frau ja damals von Barry auch nicht überzeugen konnte und das dann irgendwie selbst irgendwo reinquetschen musste. Mal gucken, ob ich sie hier mitnehmen kann. Aber Mo, sag doch noch mal kurz, wie weit hast du es denn bei Schitt's Creek bis jetzt geschafft?
Staffel 1 habe ich durch, Staffel 2 angefangen.
Okay, naja, also es ist natürlich der grundlegende oder die grundlegende Art und Weise, die ändert sich halt nicht so, ne? Also ja, es ist jetzt nicht so, dass sich die Serie so in sich ändert.
Die werden jetzt nicht plötzlich von Außerirdischen entführt und so, das ist mir schon klar.
Aber
und es gab auch funny Momente, aber
es wird trotzdem, es ist eine der Serien, der seltenen Serien, die für mich von Staffel zu Staffel besser werden und die halt auch einfach hinten raus so schön und so herzlich werden. Das ist
ekelhaft, ja, schön und herzlich.
Ja,
ekelhaft.
Schön, wollen wir nicht.
Naja. Wir wollen es dunkel. Und
aber
muffig.
Richtig. Ich habe nämlich sowohl Schitt's Creek als auch Barry, ja, euch zuliebe oder Steven zuliebe geguckt. So wie auch ich euch zuliebe, dem Podcast zuliebe, diesen Film, den wir jetzt besprechen, im Kino geschaut habe. Den hätte ich mir normalerweise nicht im Kino angeguckt.
Den hinterher, den hättest du dir nicht
angetan. Kann ich jetzt so sagen, ich weiß warum.
Okay.
Wir haben The Mummy geschaut. Ja.
Lee Cronin's The Mummy,
entschuldige bitte.
Ich nicht.
Zeit muss natürlich sein. Lee Cronin's The Mummy. Ich war im Kino allein und es ist einfach nicht meine Art von Film. Das kann ich einfach nur so sagen.
Ja, ich hatte gedacht, ich rede alleine drüber, dann steht hier plötzlich, der Berg hat den auch gesehen und jetzt sagst du sogar, du bist ins Kino gegangen dafür und ich bin etwas verwundert.
Ja, naja, weil das stand drin,
ja so,
als wir sprechen drüber.
Wenn ich jetzt zu Michael gehe.
Oh,
ja,
um Gottes Willen.
Wohl wahr. Hilfe, müsstest du mir Geld zahlen. Naja, ich habe The Mummy geguckt, habe auch nichts bezahlt zum Glück. Ich hatte noch eine Freikarte auf meiner Cineplex-Karte. Alles gut. Mhm. Habe ich also gemacht. Und es ist ein ganz typischer Dämonenbesessenheits-Exorzismus-Ekel-Schocker. Und ehrlich gesagt ist er weder mehr noch weniger als das. Also es ist halt einfach genau das. Du kriegst einen Film, der beginnt in Kairo. Dort sehen wir Jack Rayner, der spielt hier die Hauptrolle in diesem Film. Der spielt Charlie Cannon, der ist mit seiner Familie dort vor Ort, weil er da eine Reportage macht. Läuft dort auch fröhlich über seinen Kanal von seinem Fernsehsender und hat aber bald die Chance, wieder zurückzugehen nach New York, weil er dort eine Stelle angeboten bekommt beim Fernsehsender. Und kurz bevor er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern aus Kairo verschwinden kann, wird seine kleine Tochter entführt, die 8-jährige Katie. Und die kann nicht gefunden werden, dann gibt's einen Zeitsprung und wir sehen, ich glaube, 10 Jahre später. Ja, ich glaube 10 Jahre. 8 Jahre später. Okay. Dann 8 Jahre später ist er doch nicht nach New York gegangen, sondern wieder in die Heimat zurück, irgendwo in, ich glaube, New Mexico oder Albuquerque oder irgend sowas. Mhm. Genau, und lebt dort mit seiner Familie, Tochter halt immer noch verschwunden. Seine Frau war zu der Zeit damals schwanger, das mittlerweile auch eine 8-jährige Tochter noch neu im Haushalt. Man kommt so über die Runden, aber man merkt, niemand hat das so richtig verwunden. Und dann gibt es einen Fund eines Sarkophags von irgendwelchen Grabräubern, nimmt man erst an, die bei einem Flugzeugabsturz da gefunden werden. Und aus diesem Sarkophag entnimmt man eine Mumie und es stellt sich raus, es ist seine verschwundene Tochter von vor 8 Jahren. Und da sie aber sehr katatonisch ist und im Prinzip unterernährt und auch stumm in sich gefangen, locked in sozusagen, können sie zwar nur nach Hause holen, aber wissen nicht, was passiert ist. Und dann fangen sie an, eben Nachforschungen anzustellen und stellen dann aber im Verlauf auch fest, dass diese Tochter also nicht nur die Tochter ist, sondern dass die auch besessen ist von einem uralten Mumienfluch und dieser Dämon in ihr quasi sie als Wirt benutzt. Und dann wird es eine klassische Exorzisten-Story. Wie kriegt man den Dämon wieder aus der Tochter raus?
Mhm. Ja. Das nicht deins.
Überhaupt gar nicht. Also wirklich nicht. Auch wenn, jetzt bin ich, sage ich mal, was Positives, dieser Film wirklich gut aussieht. Also sowohl von der Kameraarbeit her als auch von den Effekten, die sind nämlich größtenteils handgemacht und die sind so gut handgemacht, dass es einen wirklich ab und zu den Magen umdreht, weil es schon arg hart widerwärtig ist, was teilweise passiert und auch wirklich schocken kann. Aber es ist halt, weißt du, damit holst du mich nirgendwo vor. Das ist halt ein Film über etwas, was ganz, ganz offensichtlich halt fiktiv ist. Ne, es könnte nicht mehr in die Fresse fiktiv sein und es soll halt mich ekeln und schocken. Und da bin ich einfach nicht für empfänglich. Da ist einfach nichts an Tiefe dahinter. Es ist einfach nur, wir wollen zeigen, wie irgendwelche Leute in der Gegend rumfliegen und irgendwie durch Zauberhand durch die Gegend fliegen und von irgendwas heimgesucht werden und ich soll erschreckt werden und naja, weiß ich nicht. Wie stehst denn du dazu, Mo?
Mir hat der viel Spaß gemacht. Ich fand den sehr gut. Ich fand, also erstmal bin ich natürlich, was Mumienfilme angeht, ähnlich wie bei Frankenstein etc. Ich habe schon so einige gesehen, es gibt auch viele, aber nicht so viele wie von den anderen Themen, Dracula und Frankenstein. Es gibt natürlich so ein paar prägende aus der Universal-Zeit, die Mumie mit Boris Karloff ist dann auch nochmal ein anderer Film als das, was viele vor Augen haben, weil doch Boris Karloff in dem Film oft als Mensch zu sehen ist. Und ich habe mich halt eingangs, ich habe keine Trailer gesehen und gar nichts. Ich habe einfach nur gehört, Lee Cronin, das ist der freundliche Mann hinter Evil Dead Rise und The Hole in the Ground, die ich beide sehr mochte.
Letzteren mochte ich auch sehr.
Ja, und dann dachte ich, da brauche ich nichts gucken, brauche ich nichts vorher wissen, ich gucke mir das an. Ich habe mich halt gefragt, wie macht er das? Wie macht er diesen Twist zu Mumie? Ist zwangsläufig Ägypten, in Ägypten verwurzelt? Erzählen wir jetzt die typische Geschichte von irgendwem, buddelt ein Loch und findet oder so? Weil, wie gesagt, ich habe keinen Trailer gesehen, ich wusste halt nicht, dass es auch um eine Familie geht oder sowas. War da also ganz jungfräulich. Und es hat gar nicht wehgetan. Ich fand das nämlich sehr gut. Ich habe jetzt heute Nachmittag eine Kritik gelesen und da wirft jemand diesem Film doch tatsächlich vor, das ist so blöd, dass die Bösen in diesem Film Ausländer sind. Weil das in der Welt halt gerade nicht so gut passt, wenn man Ausländer und dann vor allem Menschen aus Ägypten jetzt als böse darstellt. Aber irgendwie musst du diese Mumie in Ägypten verorten. Und das tun sie meiner Meinung nach sehr geschickt, indem sie nämlich eigentlich auch eine Opferfamilie in dieses Setting mit reinbringen, die wiederum eine Geschichte hat, die wir gar nicht erzählt bekommen, sondern wir sehen quasi nur das Endergebnis. Eine Familie muss etwas tun, das führt nachher zu dieser Mumie. Mehr will ich da gar nicht sagen. Nicht, dass das dann heißt, wir spoilern ihr hart. Und das fand ich gut. Ich fand das spannend. Ich fand das gut erzählt. Ich fand auch den Crime-Aspekt. Also wir haben hier auch eine Polizei. Rolle, die hier vergeben wird. Also das ist alles spannend gemacht. Ich fand die Wiederkunft, also das Mädchen wird ja gefunden nach 8 Jahren und dann ist das natürlich nicht so heititei, da kommt das Mädchen, sondern wir kriegen tatsächlich eine lebende Mumie zu sehen, von der wir anfangs nicht genau wissen, was steckt da alles hinter. Ich mochte da alles dran. Ich finde, die Schauspielleistung der Kinder war gut. Ich mochte die Eltern, denen habe ich das abgenommen, was sie da gefühlt haben. Der Gore war gut, ich fand den gut, fand den auch da an der richtigen Stelle richtig gut. Da musste meine Frau sich auch ab und zu wegducken, das ist dann immer ein gutes Zeichen. Ich mochte die die eine Szene, auf die wir natürlich dann alle nachher beim Nägel schneiden darauf war. Wir sehen sie Nägel schneiden und wir wissen genau, es passiert ja was, aber wir können einfach nicht anders als da hingucken. Das macht das Ganze zu einem unangenehmen Filmerlebnis. Aber trotzdem, für mich auch ohne, wenn der Gore weniger wäre oder sowas, finde ich, dass alles andere war sehr stimmig. Er ist ein bisschen lang. Das würde ich dir mal geben. Also da hätte auch gut ein bisschen so an ein, zwei Stellen ein bisschen gekürzt werden können, aber sie haben halt auch viel erzählt. Ich mochte den gerne in der Reihe der neueren Gruselfilme, die ja immer wieder rausploppen, also Invisible Man vor ein paar Jahren und Wolfman vor ein paar Jahren oder vor 2 Jahren oder sowas, finde ich, reiht der sich sehr gut ein. Und Lee Cronin kann wegen mir halt einfach weitermachen. Ich finde, der hat was, der weiß, was er da macht. Und ich mochte den gerne. Ich kann auch verstehen, dass wenn du gar nichts damit anfangen kannst, auch mit dem Thema nichts anfangen kannst, dann ist das einfach nur, das könnte hier auch ein Evil Dead sein, nur halt, dass sie, weißt du, das Böse ist in der Mumie drin. Das könnte auch alles andere sein. Das könnte auch ein Insidious-Film sein oder auch ein, ne, so in diese Richtung geht das schon. Ich habe aber ein Faible für diese Reihen. Also insofern
ich eben halt nicht. Wirklich gar nicht. Und das ist auch der Grund hier, weil, und da gebe ich dir recht, habe ich ja auch selber gesagt, inszenieren kann der. Also das ist wirklich, das sieht wirklich toll aus und die Effekte, die schocken halt auch wirklich. Also ich sage mal, man hat ja immer, wenn man an seinen Fußnägeln vorwerkt in so, oder an seinen Fingernägeln, so eine subtile Angst, wenn du da mal ein Stück Haut zu viel ziehst, dass es dir einen halben Arm mit rausreißt und der Film macht diese Angst nicht besser. Das ist auf jeden Fall, das gebe ich dem. Mhm. Aber ja, ich mag dieses Dämonenbesessenheitsding, finde ich immer Quatsch. Also damit kriegst du mich halt einfach nie. Und dann kommt eben noch dazu, die Hauptrolle ist ja halt einfach Jack Rayner. Der kann halt nichts dafür, aber ich kenne den halt nur aus einem einzigen Film. Und zwar spielt er da halt diesen fürchterlichen Ficklappen in Midsommar. Und das ist halt echt nicht förderlich für meine Sympathie ihm gegenüber. Das kommt da alles so ein bisschen zusammen. Wer da drauf steht, kriegt hier, glaube ich, einen sehr stabilen Film. Ich mag es halt nicht. Und ich habe auch schon ein paar Leute, ich glaube, es war bei Kai, den Cine-Dude, liebe Grüße an der Stelle, der Fall auf jeden Fall, der hat auch geschrieben, es ist gar nicht meine Art von Film und versucht dem viel abzugewinnen, aber im Grunde genommen ist es Quatsch und es ist eigentlich auch Quatsch.
Das ist auch total fair, aber dann muss wirklich, man...
Das, also, ja, das habe ich auch gesagt, alles gut, ich stehe da nicht drauf.
Genau, also wenn man das weiß... Wir hatten ja vorhin das schreckliche Beispiel Michael. Ich weiß, das ist kein Film für mich, da werde ich den nicht gucken, weil ich brauche mich nicht darüber aufregen. Ja, ich habe trotzdem zur Freude einiger mir den Schund, der sich Avatar nennt, auch beim dritten Mal geguckt, aber eigentlich nur, um diese Serie zu beenden. Ansonsten, wenn du nichts damit anfangen kannst, musst du es nicht gucken. Und wenn du Evil Dead mit ein bisschen Exorzismus in der Wüste, also in Albuquerque magst, weil Albuquerque als Standort natürlich durch Breaking Bad, Better Call Saul und auch hier Pluribus oder sowas, die Leute sowieso mögen, ihr seht dasselbe Haus, also es sieht ja alles gleich aus da irgendwie. Ja. Das ist ja, dann schon immer ganz nice, aber alles andere verstehe ich, gebe ich dir. Ja.
Aber punktuell finde ich solche Sachen dann manchmal auch in anderen Auswüchsen ganz gut. Du hast Wolfman erwähnt, den fand ich ganz cool. Du hast den Unsichtbaren erwähnt, fand ich auch mega.
Ja, also, der war super.
Kann mich da schon erwärmen für solche Sachen, aber manchmal eben dann so ganz speziell nicht. Kommen wir mal zu etwas, was du, lieber Mo, schon vor ein paar Folgen mal angesprochen hattest. Du hast nämlich gesehen, Something Very Bad Is Going To Happen.
Yes.
Und ich war schon, bevor ich die Folge mit dir gehört habe, sehr, sehr angefixt durch einen kleinen Teaser auf Instagram. Hab den Teaser gesehen, war sofort vollkommen into it. Hab das geschaut, habe jetzt mit Freuden festgestellt, Steven auch.
Yes.
Das heißt, wir können einen kleinen Nachtrag machen. Hier war ein bisschen für mich die Schwierigkeit, ich erwähnte es, dass ich das quasi ohne meine reizende Sofabegleitung schauen muss, weil die hätte sich auf jeden Fall vor Angst eingepullert. Also das hat schon wirklich Momente, die echt gruselig sind. Da weiß ich, da ist sie zart beseitigt. Das kann ich mit ihr nicht machen. Habe ich also alleine geguckt, ging aber sehr, sehr gut. Und ich muss einmal, also hier gibt's wirklich viel zu loben an der Serie. Das finde ich. Vor allen Dingen möchte ich herausstellen, was das für eine Wundertüte ist. Also wie wir hier durch Genres springen und Sachen, die passieren. Wir sind einmal bei Mystery, dann sind wir bei Horror, dann sind wir bei Psycho-Sachen, dann sind wir bei Gore-Sachen, bei Splatter-Sachen, bei Drama, wir kriegen ja alles. Also das finde ich schon geil, wie die Serie durch diese Sachen durchspringt. Und das verzeiht auch dann ein bisschen, dass die, und da gebe ich dir recht, das ist mein größter Kritikpunkt, mindestens 2 Folgen zu lang ist. Hm. 7. Wie bist du rangegangen? Was fällt dir so vor allen Dingen ein?
Na, ich liebe vor allem einfach Serien, die einen Titel haben, die das dann halten, was der Titel verspricht. Also wenn die Serie eins abliefert, dann auf jeden Fall den Titel der Serie zum Schluss. Das fand ich super, aber davon mal abgesehen, als Mo drüber geredet hat, klang das schon eher nach so einer Art von Serie, die mich gar nicht so sehr anspricht. Und ich muss auch sagen, dass ich die ersten paar Folgen, die sehr auf die Beschreibung passen, die Mo in unserer letzten Folge getätigt hat, da musste ich schon, ja, das war schon dieses Schocker-Ding, so alles so düster, horrormäßig und Jumpscares oder Scare-Jumps, ich werde es nie lernen. Ich betone das jedes Mal. Da war so ein bisschen der Fokus drauf. Und ich finde, mit, ich glaube, der 4. Folge oder so, wenn man eigentlich weiß, was der Kern der Serie ist, ist so dieser krasse Horrorfaktor für mich fast komplett raus. Also da verschiebt sich der Fokus. Und ich muss sagen, ab da war ich dann halt komplett drin. Und ich fand die auch so, wie du gesagt hast, einfach total faszinierend, weil die total toll eingefangen wurde. Du hast es in deiner Letterboxd-Review geschrieben. Die Kameraarbeit ist hervorragend. Die Schauspieler sind hervorragend. Also die Hauptdarstellerin, wie geil ist die denn? Also
die ist wirklich toll. Also Camila Morone, die trägt auch wahnsinnig viel von der Serie. Die kriegt viel zu tun und das macht sie wirklich ganz fantastisch. Also die hat eine Ausstrahlung, die kann sowohl eine Kraft widerspiegeln als auch eine Verletzlichkeit. Die ist trotzdem super sympathisch. Du bist völlig bei der und das ist auch wichtig, dass du als Zuschauer vor allen Dingen auf ihrer Seite stehst in allem, was ihr da passiert. Und das schafft sie richtig gut.
Also nur noch mal in einem Satz oder zwei, ne? Es geht um Rachel und um Nikki, die wollen heiraten. Rachel wird von der besagten Camilla Morone gespielt und heiratet in die Cunningham-Familie ein. Und die fahren zu einer abgelegenen Waldhütte, wie es am Anfang genannt wird. Aber dabei ist es halt ein übelst krasses Luxusanwesen der Familie Cunningham. Und es wird halt immer deutlicher, dass komische Dinge dort vor sich gehen und dass am Ende halt einfach was Schlimmes passieren wird, so wie der Titel halt suggeriert. Und damit wir jetzt im Ganzen vielleicht noch so einen ganz kleinen Mehrwert geben können und ich auch so ein paar Dinge habe, die ich zur Sprache bringen möchte, können wir hier ja einen kleinen Spoiler-Jingle einbauen und dann mal ganz kurz sagen, was der eigentliche Twist oder der eigentliche Inhalt der Serie ist, also was dann der Kern ist und was ich mich hinten raus gefragt habe. Und da bin ich gespannt, ob ihr mir das beantworten könnt. Wollen wir das so machen?
Yes, ich bin heiß.
Mhm. Na dann, Spoiler ab.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie die Serie ausgeht.
Wenn ich's hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
Ja, also letzten Endes geht es darum, dass auf der Familie von Rachel auf ihr ein Fluch lastet. Sie muss, da sie gefragt wurde, ob sie heiraten möchte und dem zugestimmt hat, ihren Seelenverwandten heiraten. Ja, und wenn sie das nicht tut, dann, oder wenn das nicht ihr Seelenpartner ist, dann stirbt sie nach der Heirat. Wenn sie nicht heiratet, geht der Fluch auf die gegenüberliegende Familie über. Ja, also in dem Fall auf die Familie Cunningham. Habe ich was vergessen?
Nee, genau. Das ist im Grunde
genommen. Das ist der Kern. Und
dieser Fluch liegt quasi auch auf ihrer Blutlinie. Das heißt, es hat alle ihre Verwandten vorher betroffen. Ja, aber natürlich sind da ja auch oft genug Leute dabei gewesen, die haben vor der Hochzeit geknattert und haben da Kinder in die Welt gesetzt, die diesen Fluch nach deren Ableben natürlich weitertragen. Mhm. Das bekommen wir ja dann erzählt in Folge, ich glaube 6, wo sie dann in so ein Archiv einbrechen und ihren ganzen Stammbaum versuchen nachzuvollziehen und alle, Sterbeurkunden finden sie immer mit dem Datum der Hochzeit. Das heißt, das hat oft nicht geklappt. Es gibt auch dann mal eine, wo es geklappt hat. Also irgendwie sind da dunkle Mächte im Spiel, die man vielleicht auch überwinden kann. Das ist ja so ein bisschen Teil der Geschichte. Und ich finde diese Geschichte sehr originell. Ich kann mich jetzt nicht groß erinnern, dass ich das so in der Form schon mal gesehen habe. Ich fand das wirklich gut. Also vor allen Dingen, wie sich das so langsam entblättert und wie die Verbindungen dann sind. Und auch diese Verbindung zur Familie Cunningham fand ich ganz geil. Mit ihrem zukünftigen Schwager, der als Kind Zeuge war, wie ihre Mutter stirbt nach der Hochzeit. Das fand ich irgendwie eine coole Verbindung.
Ja, genau. Also das war auf jeden Fall auch so der Punkt, wo mich die Serie dann komplett gepackt hatte. Was ich mich zum Ende nur gefragt habe, ist, ob nicht nach deren ganzen Recherchen, du hast es ja angesprochen, die nicht irgendwie hätten darauf stoßen müssen, dass es ja mit Sicherheit, also das sag ich mit Sicherheit, vielleicht ist dem auch nicht so, vielleicht sagt ihr, nee, muss nicht sein, aber so ein Massaker, so ein Desaster, was zum Schluss passiert, nämlich, dass sie ihn nicht heiratet, der Fluch geht auf die andere Familie über und die ganzen anwesenden Gäste haben anscheinend nicht ihren Seelenpartner gefunden und die sterben dann alle noch so nachträglich, ja, also es muss gar nicht anscheinend nur die betreffen, die gerade heiraten. Sowas hätte doch in der Vergangenheit schon mal passieren müssen. Also man hätte doch irgendwo mal von so einem krassen Ereignis was hätte hören müssen. Also das fand ich irgendwie ein bisschen, ja, dass man dann so überrascht ist, oh, jetzt sterben alle, weil der Fluch auf die andere Blutlinie übergeht. Das war so, ja, hätte man vielleicht irgendwie mitbekommen können, dass sowas schon mal passiert ist. Vor allem, wenn man dann weiß, dass es diesen Fluch gibt.
Vielleicht nicht zwangsweise, weil ich meine, erstmal musst du ja davon wissen, dass dieser Fluch auf dir lastet. Mhm. Erstmal Punkt 1. So in der Form, wie sie überall das Bescheid wusste, hat es vielleicht gar nicht so viele vorher gegeben, die eingeweiht worden sind. Hab schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Trauzeuge, der so 200 Jahre das Ding schon mitmacht, vielleicht dachte, komm, ich erzähl's mal, vielleicht kriegen wir endlich mal ein Ende zustande von dieser Geschichte, ich weiß es nicht. Weil sonst ist es ja einfach nur eine Serie von Todesfällen an Tag der Hochzeit gewesen und keiner wusste warum. Also... Das heißt, es hätte ja in der Vergangenheit schon mal vorkommen müssen, dass die Braut doch nicht heiratet. Und das war ja in der vorhergehenden Zeit ja auch wirklich nicht üblich, dass das Heiraten dann nicht stattgefunden haben.
Ach so, weil das hat jetzt die ganze Familie, die ganze Blutlinie betroffen, weil der Fluch übergegangen ist, ansonsten wäre nur sie gestorben.
Ja, genau.
Ja, okay, so ergibt das natürlich noch auf jeden Fall ein bisschen mehr Sinn. Und du hast, und vielleicht ist mir auch so ein kleines Story-Detail entgangen, weil du meintest, man muss von dem Fluch wissen, um davon betroffen zu sein?
Nee, um jetzt dagegen vorgehen zu wollen, also überhaupt die Entscheidung zu treffen, ich rette mich und indem ich nicht heirate, die Entscheidung triffst du ja nur, wenn du weißt, was es so ein Ausmaß hat, wenn du heiratest, dass du dabei sterben könntest oder nicht. Und ja, ich fand den Kniff am Ende auch wirklich geil, dass man zuerst denkt, oh, sie hat nicht geheiratet, dadurch stirbt jetzt die ganze Familie und das passiert und dann gibt's ja diesen kurzen Moment, wo du denkst, oh, jetzt haben sie die auch noch mit reingezogen, aber das wäre wahrscheinlich ja so und so passiert, dass sie halt stirbt, weil dann der Wechsel zwischen ihr und dem Trauzeugen stattfindet und sie durch den Tod neu geboren wird als der neue Trauzeuge. Sie ist ja jetzt unsterblich am Ende der Serie und macht das ganze Spiel bei der Cunningham-Familie immer mit. Also ich könnte mir auch gut und gerne vorstellen, dass da eine zweite Staffel bestimmt cool wäre. Mhm. Ja, wenn man sie gut schreibt, kann ich mir das gut vorstellen.
Ich wär auf jeden Fall dabei.
Wäre ich auch nicht abgeneigt, weil also ich fand die wirklich sehr kurzweilig und ja, wir haben ja jetzt schon viel zu der Serie gesagt und wir sind gerade dabei, zweite Teile, die auch gut funktionieren können. Das ist doch der perfekte Übergang zu unserem letzten.
Ja. Apropos Häppchen. Blutige Häppchen. Bräute, ne? Also, ich sag mal, das Finale, du hast es angedeutet, Steven, bei Something Very Bad Is Going To Happen, enttäuscht wirklich gar nicht. Also, was da nochmal auf Stufe 11 gedreht wird hier in der letzten Folge, das ist schon hardcore und wir sehen dann am Ende ein sehr blutiges Brautkleid und Ready or Not 2, Here I Come, beginnt auch wieder mit dem blutigen Brautkleid, welches wir schon aus Teil 1 lieb gewonnen haben. Und wenn ich ein was liebe bei solchen Filmen dieser Art, dann ist das, wenn solche Filme sich bewusst sind, dass sie Quatsch sind und einfach daraus eine Tugend machen und alles komplett übertreiben. Mhm. Und Der erste Teil hat mir schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe den geliebt, habe den in der Sneak damals gesehen, völlig überraschend, ohne jemals was davor vorher von gehört zu haben. Und habe mich entsprechend auf den zweiten Teil gefreut und der zweite Teil enttäuscht überhaupt nicht. Hier ist alles höher, schneller, weiter. Also es ist einfach noch skurriler, es ist noch dunkelschwärzer, es ist blutiger, es ist Heidewitzka, ist das blutiger. Also was sie sich wirklich fürs Finale aufgehoben haben im Teil 1, das ist ja absoluter Standard, was hier durch die Gegend spritzt. Und also das ist wirklich ein Riesenspaß gewesen. Ich habe lange nicht mehr so einen Spaß gehabt mit einem Film. Der macht wahnsinnig viel Bock, weil er sich zu keinem Zeitpunkt ernst nimmt und alles einfach nur ein großer Splatter-Spaß ist.
Jo, unterschreibe ich. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Nee, also Paula und ich sind auch Riesenfans vom ersten. Also den haben wir schon diverse Male gesehen. Und was der zweite sehr schön macht, ist einfach, der geht nahtlos ineinander über. Also Grace, ja, die wir am Ende vom ersten Teil blutüberströmt sehen, die sitzt da draußen immer noch und raucht ihre Zigarette und geht dann gleich in die nächste Rutsche über. Ja, ich habe auch diverse Leute jetzt schon kritisieren, das ist dies, das ist das und das ist eine unnütze Vorführung. Finde ich überhaupt nicht. Finde die super. Ich mag jeden, der hier mitspielt. Ich habe herrlich gelacht, wenn die Leute dumme Fehler machen. Der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist, da haben sie eine tolle, tolle Szene oder eine Möglichkeit gleich am Anfang verschenkt, die direkt den Ton gesetzt hätte. Und auf die, also ich war mir sicher, dass es passiert und dann ist es nicht passiert. Und das fand ich enttäuschend. Nämlich Kevin Durant in seiner Rolle. Es geht auch hier wieder, es geht halt einfach weiter. Wir finden noch mehr Aristokraten, die Arschlöcher sind und die Gründe haben, warum sie jetzt Grace killen wollen. Und weil das nicht mehr reicht, kommt auch ihre Schwester dazu. So viel wollen wir mal zu einem Film verraten. Das heißt, die beiden machen sich wieder auf die Flucht, weil die Idee ist jetzt, weil die gesamte Familie X ausgelöscht wurde, ist ein Platz an dem wichtigsten Tisch der Welt, nämlich der Weltherrschaft, quasi vakant und den kann man gewinnen. Das erklärt also die Arschlöcher, die da reinkommen und rauskommen. So, am Anfang sehen wir Kevin Durant in seiner Rolle, der sagt, ich gebe einen Fick auf all diese Regeln, ich gehe jetzt los und kill die. Das ist aber nicht erlaubt. Und wenn man etwas Unerlaubtes macht in diesem Szenario, dann kann es halt sein, dass du explodierst. Ne, du arbeitest schließlich mit dem Teufel. Und weil wir ihn ja lostapern sehen und er ist ja so irgendwie auf Koks und läuft los und ballert und zack und dann geht er tot, dann hatte ich halt die Hoffnung, weil dann ist er so ein Schnitt auf eine Hochzeitsgesellschaft. Kommt direkt danach. Also Kevin Durant läuft los, kleiner Fight, zack, 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 wird umgebracht und hat dann ja einen Fehler begangen, von dem wir schon wissen, dass das zu etwas führen kann. Nämlich, dass die gesamte Blutlinie einer Person ausgelöscht wird. Und ich dachte, jetzt schneiden sie in diese Hochzeitsszenerie, stimmt, die Kirche voll mit, ja, Leuten und du siehst dann einfach nur noch plop, 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 plop auf der einen Seite von der Braut oder von was auch immer. Und ja, das, finde ich, ist ein verschenkter Moment. So.
Du hast recht. Jetzt, wo du es sagst, ich hatte exakt den gleichen Gedanken, als, ja, das passiert ist. Stimmt. Ja.
Ja. Und da haben sie was verschenkt. Ansonsten, ich finde den super. Ich hatte viel Spaß damit. Ich habe nichts anderes erwartet als das, was ich bekommen habe. Ich liebe Samara Weaving. Ich hatte auch viel Spaß mit der Nichtigkeit der Rolle von Elijah Wood. Das hat er super gemacht. Man kann dem ansehen, dass er einfach diese freaking Sachen...
perfekt für die Rolle.
Ja. Ja. Sean Hattersey spielt hier mit. Den wirst du, Steven, aus The Pit ja dann kennen und lieben. Da einmal richtig ernst. Da zeigt er, was er schauspielerisch kann. Hier kann er einfach nur Quatsch machen. Ich finde auch super, die Form, wie wir hier Buffy gekriegt haben, die Form, wie wir einen Gaststar wie David Cronenberg gekriegt haben. Ist einfach toll. Es macht einfach, ja, Spaß.
Auch Catherine Newton einfach mit einer großen Schnauze wunderbar an der Seite von Samara Weaving. Geile Ergänzung. Wirklich, ja, geil.
Ich weiß gar nicht, was es darüber zu maulen gibt. Ich weiß nicht, was jemand hier erwartet. Ich habe eine ganz fiese Kritik gelesen, die sagt, dass das eine so unnütze Weiterführung wie Megan 2. Freunde.
Oh, da sticht man bei dir, ja, im Wespennest.
Ja, weil das Problem ist, viele sagen das und ich weiß, ich brauche nur zwei Fragen zu stellen und dann weiß ich, die haben den gar nicht gesehen. Und dann ist das natürlich schade, weil Megan 2 macht ja genau dasselbe. die wissen, dass das Quatsch ist und jetzt gibt's ja Quatsch auf eine 10. Und wenn du bei Megan 2 nochmal die Musikszene nicht gut findest und auf dem Boden liegst vor Lachen, da stimmt einfach irgendwas mit deinem Kopf nicht. Aber egal. Ich könnte auch noch einen dritten und einen vierten Teil, vielleicht wird's dann ein bisschen redundant, aber es gibt ja durchaus noch genug Arschlöcher auf der Welt, die man killen könnte.
Das stimmt. Und was man jetzt mal neben dem Fakt, dass das hier wirklich ein Fansplatter ist, mal noch sagen kann, also die haben schon bei diesem Film ein wahnsinniges Gespür für Ikonografie und Ästhetik, weil ich finde schon im Teil 1 diese Kombination blutiges Brautkleid, Shotgun, Patronengürtel und Chucks an den Füßen ist halt schon irgendwie super.
Ey, der Moment, wie sie sich das Kleid wieder anzieht und die Chucks, ja, ey, da hab ich Gänsehaut gehabt, ey.
Ja, ja, super, das funktioniert schon gut, aber auch hier, also der letzte Akt im Keller. Also wie geil das erstmal ist, was sie da anhat. Das hat eine ganz andere Ebene. Und was dann passiert, also ich habe nur gelacht. Ich fand es einfach sowas von übertrieben geil, wie die das Ende hingedreht haben. Weil es wieder auch so ein Moment ist, es ist total quatschig und jeder denkt, ja, das ist ja abgedroschen, aber es macht riesengroßer Spaß. Also feuerfrei. Das wird da noch einen geilen dritten Teil dran, der mindestens genauso geil ist, und das ist die absolute Fun-Trilogie, die du dir immer wieder reinziehen kannst, wo du viel Spaß mit hast. Das wär's doch.
Also ich habe noch korrekt. Ich habe noch zwei Anmerkungen zum Film. Also erstens hat mir der Film Jamie Lee Curtis als Lederfresse abgetauscht gegen Sarah Michelle Gellar. Heidewitzka, ist sie alt geworden. ich musste auch zweimal hingucken und dachte, das ist doch Sarah Michelle Gellar. Ich musste den Film erstmal stoppen und nachschauen, ob ich da richtig liege. Das ist das eine. Und das andere, ich hatte auch wirklich viel Spaß mit dem Film. Und bei mir ist das ja auch immer so ein bisschen, das geht nach absolut keinen Regeln vor, ob ich in einem Film Plot-Armor Nerven finde oder nicht, aber hier war es echt grenzwertig. Alter Schwede, ist das teilweise wirklich, also wie dieser Vollhonk mit seinem Gewehr wirklich nicht ein einziges Mal trifft, obwohl er 30 Mal auf die schießt, ja?
Oder der kleine eine Drohne vom Himmel holt.
Genau das dachte ich auch. Und die bewegt sich auch noch. Die schwankt noch hin und her, als wenn sie einen gesoffen hätte. Die trifft er, ja, aber na, okay. Und dann halt auch so, dass die, als am Anfang, als sie loslaufen durch dieses kleine Stückchen Wald und danach, dann kommt ja diese Szene, dann stellen die sich halt erstmal wirklich mitten auf so eine kleine Lichtung. Ohne zu denken, oh, da könnte man ja erschossen werden. Es geht gerade darum, um Leben und Tod, wo man so denkt, Mensch, Mädels, denkt doch mal ein bisschen mit. Also davon gibt's auf jeden Fall ein paar Szenen, wo man so denkt, ah, da muss man schon sein Gehirn ein bisschen beiseite packen. Und es gibt eine Frage, die muss ich euch unbedingt stellen. Und ich muss hier leider nochmal, also ich bin ein bisschen schwer vom Begriff, manchmal wisst ihr ja. Ich muss hier nochmal einen Spoiler einpacken, weil ich habe eine Frage zum Schluss. Hab ich nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Spoiler.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
So, da gibt's dann also diesen Bruch gegen Ende, wo dann so ein bisschen die Luft erstmal rausgenommen wird und sie sich dann entscheidet, diese Lücke, die ihr früher ja schon mal von einer anderen Dame aufgemacht wird, auszunutzen, und zwar ihn zu heiraten. Aber welchen Vorteil hat denn die andere Seite davon, sie zu heiraten, anstatt nachdem sie rauskommt, sie dann trotzdem einfach zu töten? Das verstehe ich nicht.
Das, ich habe deine Frage jetzt nicht verstanden.
Also, naja. Sie will sich retten und auch ihre Schwester natürlich, indem sie sagt, okay, ich heirate dich jetzt, dann kriegst du auch das, was du willst, und wir können aber beide leben. So, und es gibt so viele Möglichkeiten, wo er sie trotzdem einfach hätte abmucksen können. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen.
Nee, weil sie hat das extra, als sie hat sich ja dort eingeschlossen in den Raum, und er wusste, wenn wir jetzt nichts machen, wird diese Pattsituation dazu führen, dass wir den Morgengrauen haben, wir sind alle tot und sie überlebt.
Okay, soweit
und
klar.
Und um das zu verhindern, hat sie ihm ja den Deal angeboten, und sie hat sehr, sehr deutlich nachgefragt, ob er zu seinem Wort steht in diesem Deal, und er hat eingewilligt, und wir wissen auf jeden Fall, hätte er das gebrochen, wäre er auch gestorben, weil dieser Geist von LaBelle, der das dem Ganzen übersteht, hätte auf jeden Fall gerichtet. Das ist in der Szene sehr deutlich gewesen. Der ist ja so ein bisschen der Schiedsrichter für das Spiel, dieser Geist, der diesen Fluch ausgelöst hat.
Okay, und, verstehe. Sie hat extra gefragt, schwörst du auf LaBelle? Und dann hat er gesagt, ja, okay. Aber draußen stehen auch noch andere, die sie hätten umbringen können.
Die müssen Angst haben.
Dass das Ding. Nee, wieso? Da gab es doch... Hatte das nicht mit der Reihenfolge zu tun? Die waren halt nicht dran. Da kann ja nicht einfach jemand kommen und die killen. Das hast du ja am Anfang gelernt.
Nee, aber sie hätte doch von jemand anderem dann umgebracht werden können. Wenn er das jetzt nicht mehr darf, okay, er hat's geschworen, er bringt sie nicht um, aber draußen stand ja noch seine Schwester.
Aber aber weil sie diesen Pakt gemacht haben, das ist dann, danach darf keiner mehr töten.
Ja.
Weil er war
seine Schwester ja auch nicht.
Er war an der Reihe und er hat den Deal gemacht. So habe ich das verstanden.
Ja,
okay, also mit allen Augen, auch mit meinen Hühneraugen, wenn ich die zudrücke, dann kann man das durchgehen lassen.
Dann müssen wir einfach nochmal in Ruhe gucken, dann machen wir mal eine schöne Watchparty und dann kriegen wir das alles hin.
Na gut, dann ist absolut. Das geklärt, und wenn da draußen jemand eine andere Meinung hat, dann kann er das ja gerne mal auf unserem Discord-Server mit uns diskutieren.
Da haben die schon über den Film gehatet, ich rede nicht mehr mit denen.
Ja, vor allem, also hier muss ich mal wie heißt er, mit wem habe ich diskutiert, der auch letztens bei uns in der Folge war, mit Dom, ne, habe ich diskutiert, glaube ich, wo ich den Film schon verteidigt habe, obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er den auch noch nicht gesehen. Fand ich eigentlich ganz lustig, aber ich habe ja nur gesagt, warum soll es dafür, also wenn es eine Art von Film gibt, wo es eine Fortsetzung geben kann, dann doch für so eine Blödelfilme. Also wo es völlig, wo man völlig freidrehen kann und wo genau das gemacht wurde. Also genau das, was ich mir von der Fortsetzung erwartet habe, ist dann auch eingetreten, und ich kann auch den ganzen Hate nicht verstehen. Warum braucht denn der Film jetzt eine Fortsetzung? Klar, also der braucht keine Fortsetzung, aber wenn eine kommt wie diese hier, ja gern. Also total.
Ja, und welche Erwartungshaltung hast du plötzlich, dass der hier mit einer Tiefe kommt, die der erste ja nie vorgegeben hat? Was soll denn das? Also das ist so manchmal dieses Ding, deswegen sagte ich das vorhin auch mit, wenn du sagst, du weißt, etwas ist nicht deins, dann guck's halt nicht. Aber wenn du es geguckt hast, dann kannst du dich auch nicht hinstellen und sagen, ist aber scheiße. Also so, ich habe immer dieses, das habe ich ganz oft, wenn Erwachsene, Filmkritiker Filme gucken, die definitiv nicht für die gemacht sind, sondern für kleine 5- bis 10-jährige Kinder, dann kriege ich immer eine Krawatte. Also jemand, der das tut, den kann ich nicht ernst nehmen, es tut mir leid. Der Film ist nicht für dich. Wenn du mit deiner Nichte da sitzt und die lacht 40.000 Mal, dann weißt du, das ist ein guter Film. Wenn sie weint, weil sie Angst hat vor den was auch immer Kreaturen, dann weißt du, das ist ein schlechter Film, aber ansonsten kannst du ja gar keine Meinung machen. Was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Und solche Filme sind natürlich immer, also diese gruseligen oder möchte gern gruseligen Action-Teile oder sowas. Du, dasselbe werden wir hören, wenn Normal draußen ist. Wenn Normal draußen ist, der neue Film mit Bob Odenkirk, werden alle sagen, ja, warum haben sie daraus nicht Nobody 3 gemacht, weil Nobody 2 war so scheiße, dann können wir das mit 3 vergessen, weil im Grunde ist es halt, er hat wieder eine Knarre und er schießt. So, das kannst du jetzt sagen, aber ihr habt den Film noch nicht geguckt. Lasst uns den erstmal gucken und dann sehen wir weiter, ob das Nobody 3 hätte werden können, so ungefähr. Ne? Aber stellt euch da nicht immer hin und sagt, ja, ich habe jetzt hier eine Tiefe erwartet oder, ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es auch unfair, was ich sage, keine Ahnung.
Nein, das ist absolut richtig so. Deswegen habe ich zum Beispiel Driveaway Dolls ausgemacht, weil ich einfach mir dachte, nee, der ist nicht für mich gemacht, definitiv nicht, ich lasse es.
Ja, und das muss man, ich wissen. Weiß, ne, also bei einigen Filmen weiß man es, bei einigen, also wie gesagt, jetzt diese ganzen Kinderfilme, Zeichentrickfilme, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind. Meine Frau hat die geguckt und die hatte mir ihren Spaß, weil sie auch ein Faible dafür hat. Das ist so ein Sonntagnachmittag-Ding, ne? Kaffeekuchen auf dem Schoß und dann ab die Wurst. Ich gucke mir das nicht an, weil da habe ich nichts beizusteuern. Also das wird mir auch nichts geben.
Aber das ist doch, wenn auch jetzt in Ordnung,
ein Film
ist
über die Teletubbies kommen würde, würde ich den auch nicht gucken.
Ja, wobei ich das bei dir Florence als erstes mitspielen, wie sie will.
Ich weiß gar nicht, sind die noch ein Ding? Die gibt's nicht mehr, ne?
Glaub nicht.
Also außer bei Danny Boyle gibt's die nirgends mehr, ne?
Da gab's doch bestimmt irgendeinen Pädophilie-Skandal oder irgendwas. Das hört doch auf.
So gleich. Ja, auf der dunklen Note können wir das Ganze dann ja jetzt hier beenden.
Haben wir nochmal einen Rückgriff zu der falsche Prophet gemacht hier. Also.
Ja. Das du.
Mit Gerüchten, die Berg über die Teletubbies in die Welt setzt. Morgen Schlagzeile in der Bild. Podcaster berichtet über Pädophilie bei den Teletubbies.
Peinlich Podcaster. Ja. Bitte.
Pippi, Kaka und Fritze sind entrüstet oder wie auch immer die heißen.
Pinky, Winky, Dipsy.
Klagevoll. Oh, du kennst sie. La.
Po.
Okay.
Ja, Po kennen wir wieder alle, es war klar.
Oh.
Sagte er, nachdem er die anderen Namen aufgesagt hat. Naja, gut.
Ey, komm.
Besser wird's nicht mehr, meine Freunde.
Das stimmt. Schnell raus hier.
Ja, schnell raus hier, geht los, wenn ihr irgendwie Ready or Not 2 an der Hand kriegt, guckt den, weil da habt ihr eine gute Zeit. Und auch die Mumie, wenn ihr das möchtet. Kurz zum Abschluss kann man schön den Kommentar auch von der lieben Schlogger, die auch mal bei uns zu Gast war, nehmen. Sie meinte halt, zuerst gab es bei Lee Cronin böse Mami, dann böse Mami. Ja, schöner Gag. Zum Schluss.
Okay.
Verstehst du?
Geht so.
Verstehst du? Habe ich nicht verstanden.
Habe ich nicht verstanden. Wollen wir nochmal eine Erklärung für. Müssen wir nochmal ein Special drüber machen.
Okay, finde ich gut.
So, tschüss, ciao.
Dann und goodbye.
Bleibt spoilerfrei und seid nett zu den Menschen, die euch umgeben.
Immer.
Weil du weißt nie, was für einen harten Tag sie hatten. Hat Robin Williams schon gesagt.
Seien sie Nazis. Dann einfach hauen.